Angelika Lehndorf-Felsko, ich hatte 6 Jahre Berufsverbot in Nordrhein-Westfalen. Wenn man die Frage nach den jetzigen Zielen des Verfassungsschutzes stellt, sollte man, ich kann sie noch nicht beantworten, sage ich gleich dazu, sollte man aber davon ausgehen, welche Ziele er damals verfolgt hat. Das waren so ins Unreine gesprochen mal für meine Begriffe 2. Das eine, wir waren sozusagen der Bonbon, der für, als Kosten für die neue Ostpolitik von Willy Brandt der Reaktion vorgeworfen wurde. Um diese Ostpolitik durchzubringen und mit Mehrheit durchzubringen, wurde gleichzeitig der Radikalenerlass, der sogenannte Radikalenerlass erlassen und damit setzte also eine Bespitzelung ein. Und man versuchte somit die Waagschale Zuckerbrot und Peitsche gegeneinander aufzuarbeiten. Der zweite Punkt ist meines Erachtens gewesen, dass eine Anpassung durch eine unglaubliche Verunsicherung erreicht werden sollte. Der Verfassungsschutz hat damals gut gearbeitet, aber er hat ganz bewusst hochrangige bekannte Linke laufen lassen, obwohl die natürlich auch bespitzelt wurde. Andere hat er genommen. Er hat kleine Leute, unscheinbare genommen oder auch man kam durch auf irgendeine Weise. Es war also ein absolutes Wabankspiel zu erfahren, ob man nun in diese Fänge reingeraten sei oder nicht. Und das war meines Erachtens bewusst gemacht, damit dadurch eine ganz große Verunsicherung einläuft und einhergeht. Und diesen Punkt, damals war er noch nicht rassistisch, aber wie es zu dieser Wandlung gekommen ist, da sollten wir heute Abend mal ein bisschen mehr drüber diskutieren, denke ich.
Ja, Tina Lips aus Baden-Baden. Ich bin nicht selbst betroffen gewesen, sondern nur verheiratet mit einem Betroffenen und wollte auch gerade in der Richtung auch noch unter den Aspekt verstärken. Ich denke, was die Funktion war und die auch wirklich viel mehr, als man das so an der Oberfläche erkennt, gewirkt hat, war eben tatsächlich die Einschüchterung und die Installation von Selbstzensur in einer ganzen Lehrergeneration. Und da das ja niemand sagt, hallo, ich bin eingeschüchtert, deswegen sage ich jetzt nichts, ist das so ungreifbar und hat aber ganz stark gewirkt. Ich kann das wirklich auch von mir selber sagen, aus nächster Nähe zu sehen, wie das ist, wenn einem die Existenz unter den Füßen weggezogen wird, führt schon dazu, dass man sich sehr gut überlegt, was man sagt. Ich war selbst Lehrerin. Also das, meine ich, ist eine ganz wichtiger Aspekt, diese aufmüpfige Generation, Lehrergeneration in diesem Fall, auf diese Weise, indem man ihr die Instrumente zeigt, zu bändigen. Und die war sehr erfolgreich. Ich möchte noch einen zweiten einfach nur so Anmerkung machen. Ich finde immer wieder, der Begriff Verfassungsschutz ist einfach zu positiv. Das Wort allein. Deswegen finde ich wirklich, ich bin Deutschlehrerin, habe einfach weiß, wie wichtig Sprache ist und Wortwahl ist. Ich denke, wir sollten immer dazu sagen, Inlandsgeheimdienst und die Anführungszeichen, die der Matthias gesetzt hat, auch sagen. Das ist kein Schutz unserer Verfassung. Und er sollte auch dieses Wort nicht behalten. Und noch ein dritter Punkt. Ich denke, die Arbeit, also das, was auf der Seite der Neonazis geleistet wurde, in Anführungszeichen, war ja wohl auch der Hintergrund unter anderem für das Münchner Attentat 1980 mit den vielen Toten und wo nie rauskam, wer das war, wer dieser Einzeltäter, wer denn da wohl dahinter oder steckte ja sicher niemand dahinter oder wie auch immer. Und es gibt überhaupt keine Erinnerungskultur in diesem Land für das bisher Schlimmste, bis dato schlimmste Attentat, was mit großer Wahrscheinlichkeit von rechts gekommen ist. Und ich denke, auch da müssen wir ein bisschen an der Vergangenheit arbeiten und auch gucken, dass man solche Dinge stärker ins Visier nimmt. Und ich mache hier ganz ungeniert Werbung für einen Krimi von Wolfgang Schorlau, der sich damit befasst und der auf sehr, sehr genau recherchierten Fakten basiert, sehr spannend und eben auch beängstigend ist. Danke.
Wolf-Dieter Guder, Berufsverbot 1975 an der Uni Marburg, Institut für Philosophie, und das blieb lebenslänglich, also da bin ich nicht mehr rausgekommen. Erstmal möchte ich unterstreichen, was vorhin gesagt wurde zum Thema, zum Zusammenhang Berufsverbote und Ostpolitik, sogenannte neue Ostpolitik. Der damalige Büroleiter von Willy Brandt, Namen habe ich jetzt nicht präsent, hat es in einem langen Aufsatz in der Frankfurter Rundschau mal genauso dargestellt, so sei es gewesen. Und dann hätte dafür sorgen müssen, dass die Öffnung nach Osten zu den Kommunisten, Sozialisten nicht missverstanden wird als eine Öffnung nach innen. Mehr Demokratie wagen, war nach Osten gesprochen, aber nicht ins eigene Land. Und Willy Brandt hat bei irgendeiner solchen Gelegenheit, das habe ich noch im Kopf, gesagt, man muss auch in der SPD Kommunist sein dürfen, dann ist alles in Ordnung. Gut, das ist das. Aber was ich insbesondere angesichts eines qualifizierten Juristen fragen oder problematisieren wollte. Warum wird eigentlich immer vom Parteiverbotsverfahren in Sachen NPD gesprochen? Und damit handelt man sich ja die ganze V-Leute-Arie mit ein. Nazis sind in diesem Land verboten, Artikel 139 Grundgesetz. Und es ist ein Verwaltungsakt. Sobald man sich unter den gegebenen politischen Bedingungen einlässt auf ein Verfahren Parteienverbot, muss man wissen, das sind garantiert die Fallen eingebaut, die nach links wirken und nach rechts flexibel gehandelt werden.
Ja, mein Name ist Bernd Kister. Ich möchte auf eine Geschichte aufmerksam machen, die vor einigen oder vor längeren Jahren mal im Radio zu hören war. Und zwar ist mal einer der Unternehmerverbandsbosse, der Herr Rogowski, gefragt worden, ob er Angst vor der NPD habe. Und da hat er gesagt, nein, die NPD macht mir keine Sorgen. Sorgen macht mir die PDS. Damals war es also noch die PDS. Das wollte ich mal hier zur Kenntnis bringen, und zwar aus einem einfachen Grund. Ich meine, wir kennen alle, denke ich mal, da haben wir hier sicher Konsens in diesem Saal, das Funktionieren dieses Staates, dass nämlich die Unternehmensverbände vorgeben, was die Politiker in unserem Lande hier zu beschließen haben. Nicht, das wissen wir auch zum Beispiel an den Hartz-Gesetzen. Hartz IV stammt ja bekanntermaßen oder ist vorgegeben worden von der Bertelsmann-Stiftung. So, das nur mal zur Illustration, warum eigentlich im Grunde genommen diese ganze Geschichte mit NPD oder NSU und so weiter so abläuft, wie sie hier in diesem Lande abläuft. Und ich habe noch große Zweifel daran, dass ein NPD-Verbotsverfahren dann tatsächlich die Konsequenz des Verbotes bringt. Das war's, danke.
Heidrun von der Stück, Berufsverbot von 1974 bis 1981 in Hamburg. Ich wollte noch mal auf den Punkt eingehen, der im Zusammenhang mit Begründung für Berufsverbote eben genannt wurde. Ich denke, es war ein Potpourri eigentlich dieser verschiedenen Faktoren. Ich erinnere mich, dass Ilse Jakob, eine der ersten, die Berufsverbot überhaupt bekommen hat, 1972, dass also das ein für diejenigen, die das Berufsverbot ausgesprochen haben, Schuss in den Ofen war. Es hat also so eine Protestwelle gegeben. Ilse Jakob, Tochter eines Antifaschisten, der also von den Nazis ermordet wurde 1972, 1944, ihre Mutter ist 1944 ins KZ Ravensbrück gekommen. Sie selber wurde 1944 geboren und ist bei ihren Großeltern, die ist ein Jahr bis zur Befreiung 1945 gewesen. Die wurde mit der Begründung, sie sei in der VVN mit Berufsverbot belegt. Und das war eindeutig zu viel. Da war also ein Aufschrei in der Republik, insbesondere in Hamburg. Und das konnten sie nicht durchziehen. Sie musste eingestellt werden. Bei den anderen, bei denen, die dann also Berufsverbot bekamen, war die Wirkung also eine vielseitige. Ich denke, einmal das, was du genannt hast, die Angst erzeugen, das heißt Unsicherheiten, unter Umständen also eine Zurücknahme in der politischen Aktivität. Was aber, glaube ich, viel wichtiger war, es betraf also eine Generation von aufmüpfigen jungen Leuten, die 1968 sich auf den Weg gemacht haben, viele Dinge über Bord zu schmeißen und das nicht mehr akzeptierten. Und das Ding sollte gebremst werden. Ich denke, das war also eine ziemlich eindeutige Geschichte. Die DKP hat also bis Ende der 70er Jahre 40.000 Mitglieder gehabt. Das war also für hiesige Verhältnisse wahrscheinlich bedrohlich. Das war also nicht irgendetwas, was man so einfach schlucken konnte. Und in dem Zusammenhang Berufsverbote auszusprechen, hat dazu geführt, ich habe das ja selber bei Menschen erlebt, die also davon betroffen waren oder eben bedroht waren, dass sie gesagt haben, nee, da kann ich jetzt nicht oder gehe ich nicht hin, mache ich nicht, ich weiß nicht, also nee, das kann ich auch nicht unterschreiben. Es war also, führte zu einer ungeheuren Verunsicherung und zwar nicht jetzt nur bei DKP-Mitgliedern, sondern bei Jusos, das erinnere ich noch ganz deutlich, die also, es gab so einen Fall, wo jemand ein Berufsverbot bekam, weil er mit irgendwem in einer WG gelebt hat von der DKP. Das war, ich weiß nicht, ihr erinnert euch an die Stimmung, an die Situation, die damals existierte. Und es entstand zunehmend so eine Atmosphäre von Einschüchterung. Und ich denke, das war die Hauptfunktion dieser Berufsverbote. Alles andere war Nebensache, ob Willy Brandt jetzt also das persönlich durchgesetzt hätte, um die Ostverträge durchzukriegen, weiß ich nicht. Nur noch eine Bemerkung am Rande, es war ja schon makaber. Willy Brandt wurde gestürzt und wer stand morgens um 5:30 am Bahnhof mit Flugblättern? Das waren Kommunisten und die Sozialdemokraten haben das verpennt, die haben das also nicht gemacht. Es war also auch von in der politischen Situation so eine sehr ambivalente Haltung, auch von ganz Linken gegenüber dieser Ostpolitik, die ja befürwortet wurde. Es wurde endlich also mal eine Öffnung nach Osten vorgenommen, nicht mehr diese kalte Kriegsdiskussion und gleichzeitig also die Wirkung nach innen, das war eine fatale Geschichte. Und nochmal, ich bin ungeheuer froh, dass das hier überhaupt stattfindet. Schon die Göttinger Geschichte war also eine, ja, für viele persönlich eine ganz wichtige Sache, insbesondere, dass die GEW also da so mitgezogen hat. Und es hat einfach gut getan, so nach 20 Jahren, 30 Jahren mal zu hören, naja, ihr seid also mit eurem Berufsverbot noch nicht vergessen. Und das finde ich gut.
Ja, es sind jetzt noch 4 Redner auf der Rednerinnenliste. Und zwar Uwe, Klaus, Lothar und Jörg und Hubert. Und wenn ihr einverstanden seid, machen wir dann an der Stelle dann Schluss und geben nochmal Ulla und Rolf die Gelegenheit, die Sache zusammenzufassen, aus Ihrer Sicht nochmal zu kommentieren. Als nächstes ist dran Uwe Kobmann.
Uwe Kobmann, Berufsverbot von 1977 bis 1992 in Oldenburg, jetzt Nordrhein-Westfalen. Zu der Frage, wem nützt das, ne? Wozu ist der Verfassungsschutz so fleißig? Ich denke mal, der Verfassungsschutz arbeitet auch präventiv, ohne dass man es denn zwingend sofort merkt. Ich habe nachgefragt in Niedersachsen zunächst, ob ich Akteneinsicht haben dürfte. Da ist behauptet worden, es gibt keine Akte über mich. Es gab noch nie eine Akte über mich. Ich kann Gerichtsurteile zitieren, da wird aus den Akten zitiert. Da weiß ja eine Behörde nicht, was die andere macht, aber das will ich jetzt auch nicht lächerlich machen. Ich habe dieselbe Anfrage dann gestellt, nachdem ich 20 Jahre Niedersachsen vorbei habe, auf Nordrhein-Westfalen. Und da habe ich dann eine Antwort bekommen, über 20 Jahre Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Also insgesamt habe ich 40 Jahre jetzt auf dem Buckel in dieser Geschichte. Ich hätte nicht sagen können mehr jetzt, in welchem Jahr ich beim Ostermarsch war. Ich habe eine fantastische Liste bekommen. Da ist jedes Jahr aufgelistet, auch mit den Lücken dazwischen, wo ich möglicherweise nicht dabei war, weil ich woanders war, wann ich also beim Ostermarsch war. Und dann steht auch dabei, sie wurden nicht erfasst, weil sie beim Ostermarsch waren, sondern weil sie in ihrer Eigenschaft als Kommunist beim Ostermarsch waren. So, jetzt weiß ich nicht genau, woran man das erkennen kann, so äußerlich. Es könnte sein, dass ich mal ein Fähnchen dabei hatte, ohne da mit dem Wind zu wedeln. Das ist schon möglich, aber ich bin fest davon überzeugt, dass da aufgeschrieben wird, dass da registriert wird, wer ist wo wie aktiv, damit man zu einem gegebenen Zeitpunkt gezielt eingreifen kann.
Also ich wollte auch noch ein kleines Detail nennen, denn es lohnt sich auch im Detail mal nachzusehen. Das Detail ist so klein auch wieder nicht. Ungefähr 1970 wurde die verfasste Studentenschaft gewissermaßen gerettet durch Studentenverbände wie dem Sozialdemokratischen Hochschulbund und dem MSB Spartakus, also den sozialdemokratischen Studenten und den kommunistischen Studenten. Und dieses Konzept der gewerkschaftlichen Orientierung war erfolgreich. Das heißt, wir hatten mindestens 5 Jahre lang die Mehrheiten in den Studentenvertretungen. Das war die erste Hälfte der 70er Jahre. Und ich denke mal, auch das ist ein Hinweis darauf, was der Verfassungsschutz oder die herrschende Klasse unseres Landes auf keinen Fall will. Die Zusammenarbeit von Sozialdemokraten und Kommunisten und wenn es nur an der Hochschule ist.
Dankeschön. Das als nächster Redner Lothar Letsche aus Baden-Württemberg.
Ich möchte nur einen kleinen Werbeblock einschalten. Wer es nicht kennt, möge sich die Website www.berufsverbote.de mal anschauen. Da haben wir viele Texte, Fallschilderungen, Hintergrundinformationen und so weiter dokumentiert. Ein neues Schmankerl, die erschreckliche Geschichte von Gerhard Bialas aus Tübingen. Das ist ein inzwischen 81-jähriger Gärtnermeister, der den Botanischen Garten der Universität Tübingen mitgestaltet hat. Der hat ein Jahr lang die Tübinger Lokalpresse damit unterhalten, dass er unermüdlich hartnäckig nachgefragt hat beim Verfassungsschutz, immer die Gänsefüßchen bitte mitdenken, was habt ihr denn jetzt über mich gespeichert? Und dann irgendwann haben sie ihm einen tollen Brief geschickt, den kann man also bei uns runterladen. Ja, unter anderem hat er an einer Beisetzung eines aktiven Kommunisten teilgenommen, wo die Internationale gesungen wurde, 2007 in Stuttgart. Klammer auf, sage ich jetzt nur in diesem Publikum, da war er gar nicht, da war ich, Gerhard war nicht dabei. Oder er hat am 1. Mai 2010 an der DGB-Mai-Kundgebung in Tübingen teilgenommen, bei der einige Redebeiträge und die Moderation linksextremistisch beeinflusst waren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da hat natürlich der örtliche DGB und auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die den Hauptredner gestellt hat, nämlich den Andreas Keller, inzwischen sich auch dazu geäußert. Das könnt ihr euch alles auf dieser Website anschauen. Und bitte helft uns, diese Website immer aktuell und interessant zu halten, indem ihr uns Material schickt. Wir können nicht alles automatisch verfolgen, wir machen das ja nur nebenher, was es in diesem Land zu diesem Thema gibt. Wir haben auch eine Unterseite, Gänsefüßchen Verfassungsschutz. Also wenn wir zum Beispiel eine aufbereitete Auswertung dieser heutigen Veranstaltung bekämen, die wir dort einstellen können, das wäre wunderbar.
Ich möchte mich bedanken für diese schöne Diskussion. Ich habe dann noch eine Frage an Dr. Gössner. Sind Sie eigentlich generell gegen den Verfassungsschutz oder wollen Sie den mehr reformieren? Und wenn Sie den reformieren wollen, was haben Sie da so als Ziel? Vielleicht den Staat X in der EU, der das besser kann? Haben Sie da einen Staat gewissermaßen als Vorbild? Vielen Dank.
Als nächstes Jörg, anschließend Hubert und wenn es die Zustimmung findet, Gabriele vielleicht zum Schluss noch dann.
Jörg Tönnöger aus Potsdam, betroffen 76 an der Uni Marburg als Zivi mit Abschluss und 78 als Lehrer in Kassel. Noch lauter. So besser. Und dann nochmal als Lehrbeauftragter an der Gesamthochschule Kassel. Ulla Jelpke hat in einem Satz ist sie eingegangen auf Gladio, auf diese legendäre oder, ja, ich bleib mal bei legendär, auf diese Geheimorganisation Gladio, bei der ich immer an gute alte amerikanische Agentenfilme aus den Jahren, aus den 70er und 80er Jahren denke. Das ist eine Geschichte, die sollten wir nicht vergessen. Wir haben ja mehrere Geheimdienste. Wir haben einen Auslandsgeheimdienst, wir haben unseren Verfassungsschutz, Inlandsgeheimdienst, wir haben einen militärischen Abschirmdienst. Keiner weiß genau und kann genau sagen, wir nehmen alle an, dass sie zusammenarbeiten, aber in welchem Umfang und in welcher Konkretion wissen wir nicht. Dafür sind es ja Geheimdienste. Es gibt ja seit Jahren den begründeten Verdacht, dass noch zu Zeiten des sozialistischen Lagers es eine geheime Kontra-Guerilla sozusagen gegeben hat, diese Organisation Gladio, die sich damit beschäftigt hat, Anschläge nicht nur vorzubereiten, sondern auch durchzuführen. Und diese Geschichte, finde ich, sollten wir nicht hinten runterfallen lassen und vergessen unter unserer eigenen Betroffenheit und unter den Schweinereien, die der Verfassungsschutz sozusagen, die bekannt sind vom Verfassungsschutz, sondern wir müssen da mal ein bisschen mehr Licht in dieses Dunkel reinbringen, weil dieser Sumpf ja noch immer nicht trockengelegt ist. Wir wissen ja nicht, was die Brüder und Schwestern weiter ausbrüten. Aber dass sie, auch wenn es das sozialistische Lager in dieser Form nicht mehr gibt, dass sie noch weiter da sind und dass sie noch weiter ihrer merkwürdigen Tätigkeit nachgehen, davon können wir ja wohl sicher sein.
Ja, mein Name ist Hubert Brieden. Ich bin auch Betroffener, habe lebenslängliches Berufsverbot, obwohl ich in keiner Organisation war. Aber darüber will ich nicht reden, weil ich wichtig finde, dass die Berufsverbotsbetroffenen nicht nur über ihre eigene Geschichte reden und über ihre eigene Betroffenheit. Natürlich müssen sie das konkret auch aufarbeiten. Aber es ist wichtig, dass die sich in die aktuelle Diskussion um Polizei und Geheimdienste einmischen. Und wir haben heute Abend in Hannover ganz bewusst keine Veranstaltung zu den Berufsverboten gemacht, sondern zur Rolle der Geheimdienste. Und in dem Zusammenhang habe ich jetzt auch an Rolf Gößner nochmal eine Frage, wie er denn einschätzt, inwieweit die Geheimdienste überhaupt noch kontrollierbar sind und wer die denn, welche Gremien und Parlamente, wer die denn kontrollieren sollte im Augenblick und ob nicht vielmehr schon in der Bundesrepublik eine Entwicklung, ähnlich wie in der Weimarer Republik, eingetreten ist, dass nämlich rechte Untergrundorganisationen, rechte Mordkommandos, die systematisch an der Zerschlagung der Republik arbeiten, in der Bundesrepublik schon so weit fortgeschritten sind, dass sie praktisch nicht mehr zu stoppen sind. Und wenn sie zu stoppen sein sollten, wer soll es dann machen?
Ja, ich gehöre auch zu dieser famosen Riege von den Betroffenen. Niedersachsen, also um es kurz zu machen, ich bin Kunsthistorikerin und sollte eine Vertretungsprofessur für 6 Monate kriegen an der Braunschweiger Hochschule für Bildende Künste. Voraufgegangen war da ein Berufsverbotefall von einem Kollegen, der älter war als ich damals, Richard Hiepe. Und diese Vertretungsprofessur, also deswegen sage ich es nur auf 6 Monate beschränkt, habe ich also nicht gekriegt. Wir haben nicht damit gerechnet, dass sie deswegen ein Fass aufmachen würden. Also das nur nebenbei. Jetzt wollte ich sagen, was diesen, also erstens mal zu diesen Gladio-Geschichten. Es gibt ein Buch, also ich sage es, vielleicht kennen es einige auch schon oder haben davon gehört. Man kann gucken unter Google, unter dem Institut SIPER. Und mir fällt jetzt wieder nicht der Name ein, Daniel Gaser oder Ja. Und der hat ein Buch über diese NATO-Geheimarmeen geschrieben. Also man kann sich da ganz leicht informieren darüber. Und ich wollte Rolf Gössner fragen, wie diese aberwitzige Geschichte mit dem Andreas Kramer nun eigentlich ausgegangen ist. Und dann wollte ich noch zur Information berichten. Also ich lebe in München. Der NSU-Prozess läuft ja nun. Und er läuft unter denkbar schlechten Bedingungen und das Ganze nimmt einen unerfreulichen Verlauf. Dazu gehören gewisse Erscheinungen, hat sich vielleicht auch bis hier herumgesprochen, dann tut es mir leid, dass ich mich wiederhole. Aber Angelika Lex, die Nebenklägerin, ist Rechtsanwältin und sehr viel Emigranten vertritt in München. Nebenklägerin beim NSU-Prozess, hat also vor 2 Wochen, glaube ich, als sie in ihre Kanzlei kam, war die Tür mit Fäkalien beschmiert. Und die letzte Woche ist die von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Niederlassung in der Westendstraße, denen sind nachts die Fensterscheiben eingeschlagen worden. Und dann gab es noch eine Angelegenheit mit dem Flüchtlingsrat, das ist mir aber jetzt nicht genau im Kopf. Auf jeden Fall, es sieht eben so, ach ja, und dann habe ich zufällig aus meinem Bekanntenkreis, weil auch jemand in der Westendstraße wohnt, und der kennt wiederum so ein Wohnprojekt, und da haben die Neonazis auch jemand auf dem Kieker, ganz konkret. Und wir hatten in unserer Gruppe eine bei unserer letzten Konferenz, ihr erinnert euch vielleicht mit Frankfurt, ist ja auch wurscht, auf jeden Fall, die lebt, eine Juristin, und die hatte auch vor zig Jahren in Bayern ein Berufsverboteproblem, und dann haben sie ihr zwischenzeitlich mal per Telefon angeboten, sie könnte da eine Stelle kriegen, die hatte dann ihr Leben anders arrangiert. Und die fand sich nach der Frankfurter Berufsverbotekonferenz, fand die sich im Internet wieder von Neonazis benannt, namentlich benannt. Die lebte also in der bayerischen Provinz, ich will jetzt nicht sagen wo, völlig, hat ein anderes Leben und hat nur teilgenommen an dieser Konferenz und fand sich dann namentlich benannt auf einer Neonazi im Norden von Webseite wieder, in Nordbayern. Also, und ich denke, es gäbe mehr Dinge in der Richtung, die wir sammeln müssten, und es wird auch in Zukunft weitergehen.